Einen wunderschönen guten Tag, Jens, mein Lieber. Ich grüße dich heute. Eine neue Folge Denkenswert, der Podcast mit Potenzial. Und du weißt es, ich weiß es. Wir sind heute nicht alleine, aber erstmal, wie geht's dir, mein Lieber? Wie ist die Stimmung und das Wetter in Hannover?
Ich wollte gerade sagen, wenn wir nicht als allererstes kurz drei Sätze übers Wetter sprechen, wenn wir uns nicht am Anfang kurz sagen, wie sehr wir uns lieb haben, und wenn du nicht zweimal mein Lieber zu Beginn eines Podcasts sagst, dann ist es kein Original denkenswert. Und von daher wollen wir da die Hörerinnen und Hörer nicht enttäuschen. In Hannover scheint die Sonne. Wie üblich, wenn wir zusammen aufnehmen, scheint auch in meinem Herzen die Sonne. Und ich denke, für diejenigen, die das sogenannte Bullshit-Bingo von früher mitspielen, wenn sie unseren Podcast hört. Ihr habt eure Haken jetzt machen können und jetzt können wir gucken, dass wir inhaltlich einsteigen. Ich freue mich heute sehr drauf, aber David, erzähl uns, wer die dritte Person im Raum ist und wen wir heute für, wie wir finden, sehr spannende Themen eingeladen haben.
Ja, nicht nur Jens, mein Lieber, sondern auch ihr Lieben da draußen. Heute mit uns hier im Studio ein Freund und Wegbegleiter des Quest Teams seit etlichen Jahren, unser Freund Professor Dr. Thomas Christaller, mit der richtigen Betonung an der Stelle, wie ich eben noch kurz gelernt habe, heute mit uns im Podcast. Ganz herzlich willkommen und schon mal vielen herzlichen Dank an dich für deine Zeit. Thomas, wie geht's dir?
Danke. Hier in Bonn, wo ich geboren bin und auch seit vielen Jahren wieder lebe, scheint die Sonne. Es soll 25 Grad werden über die Feiertage und ja, ist sehr gut. Schöner Vormittag.
Beste Voraussetzung für einen schönen Podcast, eine neue Folge Denkenswert, der Podcast mit Potenzial. Ihr Lieben, ihr wisst, wie es läuft. Überall zu finden, wo es Podcasts gibt. Ja, steigen wir doch direkt ein, heute mit unserem Freund hier im Gespräch. Und ihr fragt euch bestimmt auch, wir fragen es uns nicht, weil wir haben ja eingeladen, wer ist Thomas und was macht Thomas? Thomas ist einerseits Forscher und Professor für das ganze Thema künstliche Intelligenz, hat jahrelang am Fraunhofer Institut in Bonn gearbeitet, ist aber unter anderem auch immer schon Wegbegleiter der Potenzialentwickler des Quest-Teams, hat einen sechsten Dan im Aikido und macht auch immer noch Trainings in einem eigenen Dojo und hat sogar eine eigene Akademie für Lebenskunst gegründet. Also wie ihr jetzt schon merkt, und Jens und mir, uns brennen die Fragen auch schon unter den Fingernägeln, weil was für eine spannende Lebenskombination aus Betätigungsfeldern kann es denn bitte geben zwischen künstlicher Intelligenz, Aikido, der ja fernöstlichen Kampfsportart, von der ihr bestimmt auch immer schon mal gehört habt, und damit verbundenen Lebensweise und einer Akademie für Lebenskunst. Also wir freuen uns sehr auf die nächsten 60 Minuten. Ganz spannend. Und zum Einstieg, Thomas, würde ich dich einfach mal fragen, wer bist du und was sollte man unbedingt über dich wissen, damit auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da noch mehr Eindruck bekommen?
Ich bin ein Rheinländer und ich bin ein Alt-68er. Auf Hochdeutsch, ich bin Rheinländer und ein Alt-68er. Ja, in der Kombination heißt das, ich kann mit autoritären Systemen überhaupt nicht leben.
Okay, ja, spannend. Da werden wir bestimmt später nochmal drauf eingehen. Erzähl uns doch mal in der Kurzfassung ein bisschen was über deinen Lebensweg und einfach so, wer bist du, wo kommst du her, was sind deine Schwerpunkte, die ich eben genannt habe, und wie kommt es dazu, dass wir heute dich als unseren Gast im Podcast haben?
Ja, gerne. Also, wie gesagt, ich bin in Bonn geboren und dort auch aufgewachsen, mitten in der Stadt, also Jahrgang 1949 bin ich. Seit meinem 13. Lebensjahr habe ich immer in Gemeinschaften gelebt. Mit 13 bin ich auf ein Internat gekommen in Idstein im Taunus und bis zum Abitur. Dann war ich 2 Jahre bei der Bundeswehr. Das war auch die Zeit, in der damals die Sowjetunion in der Tschechoslowakei einmarschiert ist. Und ich erinnere mich, dass ich bei den schweren Pionieren in Köln-Longerich dann mit scharfer Munition ausgestattet wurde und wir für einige Tage in unsere Gefechtsstellen ausgezogen sind, bis die Situation sich da entspannt hat. Ich habe dann bei der Bundeswehr eine Offiziersausbildung auch gemacht, aber nach 2 Jahren bin ich dann gegangen und habe dann studiert, zuerst in Marburg 2 Jahre lang Mathematik und Physik und danach in Bonn Mathematik und Informatik und auch an den Studienorten Marburg und Bonn war ich immer von Anfang an in Gemeinschaften, also immer mit anderen Menschen zusammen. Also es war total witzig, erstes Semester, die erste Vorlesung dort und ausgerechnet in der ersten Reihe habe ich mich hingesetzt und neben mir saßen dann noch 3, 4 andere und das waren genau diejenigen, mit denen ich dann die nächsten 2 Jahre zusammengearbeitet habe. Also das übereinstimmende Merkmal war, wir gehen nicht in die letzte Reihe, sondern wir sitzen in der ersten Reihe. Und auch nach meinem Studium habe ich an der Universität gearbeitet zuerst, dann in Forschungsprojekten an der Universität und dann schließlich bei der Fraunhofer Gesellschaft. Und das waren immer auch relativ, ja, wie soll ich sagen, Gruppen, soziale Organisationen, in denen ich war und denen ich nicht nur sachlich-fachlich mitgewirkt habe, sondern auch immer etwas für die Gruppe selber gemacht habe.
Ja, sehr schön. Ja, vielen herzlichen Dank. Wahnsinn, was für ein spannender Werdegang auch direkt zum Beginn. Die Story mit den Gefeststellungen und ich kann mir gar nicht vorstellen, als jemand, der nur den sozialen Wehrdienst gemacht hat, wie das sein muss und das Gefühl ist, wenn man da auf einmal so solch einen Befehl oder solch eine Anweisung erhält, da scharfe Munition in die Hand gedrückt kriegt und gesagt kriegt, so, da müsst ihr euch jetzt mal aufreihen. Und ja, das ist ja heute auch wieder näher, als man denkt. Und deswegen wahnsinnig spannend, da mal drauf einzugehen. Meine Frage wäre, wenn dein Leben ein Algorithmus wäre, Thomas, welche Schritte wären zentral gewesen und welche Entscheidungen hätten ihn geprägt?
Also das Wichtigste war, dass ich sehr früh lesen gelernt habe und schon im Grundschulalter, also Volksschule hieß das damals, schon als Professor bezeichnet wurde, weil ich immer mit einem Buch in der Hand war und natürlich irgendwie mitbekommen hatte, was drumherum lief, aber tatsächlich nicht wirklich ansprechbar war. Also ich war versunken in diesen Büchern, unter anderem Karl May, aber nicht nur, sondern auch andere Bücher, die ich dann gelesen habe. Also das war für mich sehr, sehr wichtig. Und also in Gemeinschaft leben und das Lesen. Und dann ist es für mich im Nachhinein bis heute sehr überraschend, dass die wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben zufällig kamen. Also die sind nicht durch lange Überlegung und feste Ziele vorgenommen und die beharrlich konstant verfolgen, sondern ich habe gelebt und dann kam eine Situation und da öffneten sich Alternativen und zuck, habe ich dann eine Alternative genommen, die dann auch mein Leben verändert hat.
Oh, sehr schön.
Ich will ein Beispiel nennen.
Bitte.
Bei der Fraunhofer Gesellschaft war ich Institutsleiter über viele Jahre und hatte gelernt, dass ein erfolgreiches Fraunhofer Institut eine gewisse Größe haben muss, weil man nämlich nur dann unabhängig von den eingeworbenen Mitteln auch Grundlagenforschung machen kann, die man erstmal selber intern im Institut entwickeln muss, bevor das interessant wird für Wirtschaftsunternehmen. Mhm. Und mein Institut war zu klein. Also es hatte nicht genug Mitarbeiter. Es hatte nur 130 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und ich habe dann, weil mein Institut auf einem Campus war, in Schloss Billinghofen bei Bonn, noch 3 andere Institute benachbart. Mit dem Institutsleiter war ich befreundet, gute Kollegen und so weiter und hatte mir einen ausgeguckt, wo ich mir vorstellen konnte, wir könnten fusionieren miteinander und das wäre super, wir wären genau in der richtigen Größenordnung und so. Na gut, und der hat sich aber gesträubt, also hat mit mir drüber gesprochen, aber hat sich nicht entschieden. So, und eines Tages bin ich mit meinem Stellvertreter, wie das da so üblich war, nach München gefahren, weil da das Headquarter von der Fraunhofer Gesellschaft ist und sind dann mit unserem Institutsbetreuer am ersten Abend zum Abendessen gegangen und ein bisschen gequatscht. Und dann sagt der Institutsbetreuer zu mir, Herr Professor Kristaller, hätten Sie Interesse daran, mit dem Institut XY das zu übernehmen? Und das war das Institut, an das ich als allerletztes gedacht hätte, mit dem zusammenzugehen. Und dann habe ich meinen Stellvertreter angeguckt und dann meinen Institutsbetreuer und habe gesagt, ja. Und das war die Entscheidung, die wir da getroffen haben, Und dieses andere Institut war im Multimedia-Bereich tätig, was zuerst mal mit KI überhaupt gar nichts zu tun hat. Aber wenn wir uns heute angucken, dann ist Multimedia die Datenbasis für die KI-Systeme. Ja, und die hatten damals schon zum Beispiel die Neue Zürcher Zeitung komplett digitalisiert und ein Informationssystem da oben drauf gebaut, um das zu erschließen. Für, ich glaube, 200 Jahre Neue Zürcher Zeitung. Also das waren, ein paar hundert Ausgaben, die da zu digitalisieren waren. Und es war eine super Entscheidung, ja? Aber Zufall.
Also würde ich sagen, wenn du das so erzählst, ist das ja eine Mischung aus Self-Fulfilling Prophecy. So, das ist der Professor schon ganz früh, ich sag jetzt mal salopp, vernarrt in die Bücher und hast da dein Wissen und deine Welt gefunden. Später ist ein Professor aus dir geworden und ganz klare Haltung zu dem Flow of Life. Situationen entstehen im Leben und es geht gar nicht explizit um irgendwie eine große Zielsetzung und der dann nacharbeiten Step by Step, sondern einfach offen sein für die Möglichkeiten, die das Leben einem bietet.
Genau so ist es.
Ja. Super, super spannender Weg. Schon mal vielen herzlichen Dank für den Einblick. Jetzt haben wir unseren Hörerinnen und Hörern ja auch schon mal vorweggenommen, dass du nicht nur am Fraunhofer Institut für die Forschungsgemeinschaft gearbeitet hast, sondern ja auch ein großes Interesse und eine Riesenleidenschaft im Bereich Aikido hast und da ja bis heute in einem Dojo auch praktizierst und auch Schulungen und Unterricht gibst. Wie kam das denn zustande? Wie hat dich denn da der Lebensweg hingeführt und wie ist so eine Kombination, wo das eine ja sehr kopfmäßig und sehr in dem denkenden Bereich ist, sowas Körperliches und Auseinandersetzendes und trotzdem ja Energetisches zu machen?
Ja, auch wieder eine völlig verrückte Geschichte. Ich habe ab meinem 10. Lebensjahr immer Sport gemacht und zwar zuerst Schwimmen, viele Jahre. Hier in Bonn gibt es den SSF Bonn, ziemlich bekannten Schwimmverein, wo ich eben als Jugendlicher auch schon an Wettkämpfen teilgenommen hatte. Und dann bin ich ins Internat nach Idstein gegangen und Idstein im Taunus ist ein kleines Städtchen. Das hat ein Freibad, aber kein Hallenbad. Also ging das mit dem Schwimmen nicht mehr, zumindest nicht in der Zeit, wo das Freibad geschlossen war. Und dann habe ich angefangen, Bodenturnen zu machen und unser Lehrer dort in dem Verein war ein ehemaliger Akrobat und der hat mit uns eigentlich dann auch Akrobatik gemacht. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Aber in der Oberstufe dann, also wie es aufs Abitur zuging, bin ich ans Laufen gekommen und habe dort Mittelstrecke, Langstrecke gelaufen, auch an Wettbewerben teilgenommen und habe das dann in meiner Bundeswehrzeit fortgesetzt. Dann im Studium, also mit Anfang 20 dann, bin ich, wie gesagt, nach Marburg gegangen und habe aber außerhalb von Marburg gewohnt. Und damals war das mit dem Jogging noch überhaupt gar nicht modern. Und ich hatte einfach keinen Bock, alleine durch die Wälder dort zu laufen, obwohl das sehr schön ist da. Und habe dann im Hochschulsport nachgeguckt, was es da Interessantes gibt und was in meinen Stundenplan gibt, weil ich nämlich verrückterweise sowohl Mathematik als auch Physik als Hauptfach studiert habe. Weil mein bester Freund, den ich damals in der ersten Reihe, in der ersten Vorlesung kennengelernt habe, der hatte im Hauptfach Physik und ich hatte im Hauptfach Mathematik. Und wir haben gesagt, wir wollen alles zusammen machen. Und er hat dann auch Hauptfach Mathematik genommen und ich Hauptfach Physik. Okay, also ziemlich enger Stundenplan. Und da bin ich dann auf Jiu-Jitsu gestoßen. Und das war eine sehr interessante Gruppe, hat mir auch Spaß gemacht. Dann bin ich mit 22 nach Bonn gekommen fürs Hauptstudium. Und damals gab es ja noch Telefonbücher. Ich habe ins Telefonbuch geguckt und geschaut, da irgendwas mit Jiu-Jitsu steht. Tatsächlich gab es da einen Verein. Ich rufe dort an. Eine Frau meldet sich. Ja, an dem Tag, zu der Uhrzeit, an dem Ort gibt es Training. Und dann gehe ich hin und da gab es kein Jiu-Jitsu, sondern es war Aikido. Und seitdem mache ich Aikido.
Ja, wie das Leben so spielt, klassischerweise. Und ja, man kann das in den sämtlichen philosophischen Sprachen ausdrücken, ne? Die Wege des Herrn sind unergründlich, fiel mir da jetzt als erstes ein, direkt mal 2 Euro in die Phrasenkasse. Ja, spannend, wie das Ganze dann einfach so entsteht und wie so Situationen entstehen. Wenn wir ja natürlich, ne, sind wir nicht umsonst Potenzialentwickler und beschäftigen uns viel mit dem intrinsisch liegenden Potenzial und vor allen Dingen dem, was vielleicht noch nicht entdeckt oder nicht entwickelt ist. Du kennst unsere Arbeit ja auch sehr, sehr gut, dadurch, dass du ja auch schon die letzten 25 Jahre das Quest-Team durch etliche Vorträge und Zusammenarbeit begleitest. Wenn du jetzt auf dein Leben schauen würdest, welches Potenzial in deinem Leben hat dich denn am meisten überrascht, dass das in dir liegt, als es zum Vorschein kam? Könntest du das irgendwie benennen oder könntest du da sagen, das war was, da war ich schon selbst von mir überrascht, dass das kam?
Ich kann gut unterrichten. Das hat sich so herausgestellt. Ich war als Kind Jugendlicher war ich eine Leseratte, ja, also eher nicht so sehr mit anderen. Ich hatte zwar Freunde in der Schule und so, klar, aber ich war jetzt nicht so der Gruppentyp. Und tatsächlich hat sich das herausgestellt, dass ich einfach gut unterrichten kann. Und meine erste Veranstaltung an der Universität war ein Programmierkurs in den Semesterferien, und zwar die Programmiersprache Lisp. Das war damals die hauptsächliche Programmiersprache in der KI-Forschung weltweit. Und da habe ich eben 2 Wochen lang einen Lisp-Kurs gegeben. Und ja, also das Feedback zumindest nach meiner Erinnerung war überwältigend gut. Und das ist eigentlich bei den meisten Kursen oder auch Vorträgen, die ich gehalten habe, immer auch der Fall gewesen. Also dass die Menschen nachher kamen und sagten, vielen, vielen Dank, das und das habe ich gelernt und so weiter. Und tatsächlich, der entscheidende Punkt, der bei meinen Vorträgen, bei meinem Unterrichten eine Rolle spielt, ist, dass ich schaue, dass die anderen Aha-Effekte haben. Das heißt, es geht mir darum, Erkenntnis anzustoßen. Ob ich dann mit der jeweiligen Erkenntnis übereinstimme und auch dieselbe Erkenntnis, das ist mir ziemlich egal. Ja? Aber, dass die anderen Leute nicht nur Wissen aneignen, also enzyklopädisches Wissen, was dann auswendig gelernt irgendwie wieder reproduziert wird, sondern Erkenntnis über irgendein Sachverhalt in der Welt oder in sich selber. Und das liegt mir auch wirklich am Herzen.
Ja, wunderbar. Passt ja auch zu einem von unseren Ansätzen, der ja auch eigentlich nur sagt, dass manches Wachstum einfach nur einen Impuls braucht. Welches Wachstum daraus hervorgeht und was da am Ende bei rumkommt, das ist ja ergebnisoffen. Das wollen wir ja auch nicht steuern, aber manchmal braucht es nur den Impuls. Ja, sehr schön. Und ein großes Potenzial auf jeden Fall ist Wissensvermittlung, weil jeder von uns kennt, glaube ich, auch diesen einen Lehrer, den bestimmt jeder hatte, wo man sich gedacht hat, okay, vom theoretischen Wissen ist das ein guter Lehrer, aber jetzt von dem Neugier in jemanden zu entfachen, irgend sich ein Wissen anzueignen oder sich das beizubehalten, war vielleicht nicht sein Potenzial und seine Stärke. Insofern, ja, vielen herzlichen Dank. Meine letzte Frage und zu dem Bereich, das wir erstmal ein bisschen erfahren wollten, bevor wir in verschiedene Thematiken tiefer einsteigen. Wer ist eigentlich dieser Thomas hinter dem Professoren- und Doktortitel? Wäre, wenn nach all diesen Erfahrungen, an denen du uns jetzt auch hast teilhaben lassen, was ist das, was dich heute noch am meisten antreibt?
Also ich habe länger über diese Frage auch schon nachgedacht. Und das, was mir am wichtigsten ist, in menschlichen Gemeinschaften dafür zu sorgen oder mit dazu beizutragen, dass es den Menschen dort gut geht und dass sie auch Gutes tun. Also es geht mir nicht darum, dass man für sich das Beste macht, also besonders reich wird, besonders mächtig wird, all solche Dinge. Das interessiert mich überhaupt gar nicht. Aber dass die Menschen miteinander gut auskommen, ein gutes Miteinander haben und dass sie auch etwas tun, was außerhalb der eigenen sozialen Gruppe auch Gutes bewirkt. Das ist das, was mir am Herzen liegt. Das hat wahrscheinlich auch dazu geführt, dass ich schon im Teenageralter, also mit 16, in die SPD eingetreten bin und bei den Jusos war in Hessen Süd. Die waren damals ganz links und bin dort auch als Delegierter gewählt worden mit 17 Jahren auf dem Unterbezirksparteitag der SPD und habe mich da sogar getraut, mich zu Wort zu melden, bin drangekommen und habe gesprochen. Ich weiß nicht mehr worüber, aber diese Art von Engagement, das ist das, was mir wichtig ist. Und das auch so zu vermitteln, dass andere das in ihrer Art aufgreifen und auch leben.
Ja, sehr schön. Das hört sich ja ganz danach an, was wir auch, ich will jetzt nicht predigen sagen, aber versuchen zu vermitteln, dass das Nachhaltigste, was man so machen kann, ja eine intrinsische Motivation ist. Und das hört sich bei dir ja wirklich danach an, dass das von tief, tief innen kommt für deinen Weg und deine Arbeit. Jetzt haben wir hier ja schon knapp 20 Minuten gesprochen und Jens, ich vermisse dein Stimmchen. Insofern würde ich doch jetzt mal überleiten und sagen, Jens, was liegt dir denn noch auf dem Herzen und welche brennenden Fragen hast du dir denn noch aufgeschrieben und notiert an unserem Thomas?
Ich hätte euch jetzt auch sonst sehr gerne einfach noch ein bisschen zugehört. Das war gerade so ein schöner Redefluss mit Informationen und Punkten, die ich auch persönlich total interessant fand. Lass uns mal reingehen. Wir haben dich jetzt ja vorgestellt als jemanden, der viel mit KI geforscht hat, als jemanden, der aber auch eine andere Sichtweise auf bestimmte Dinge hat. Momentan dennoch ja eins der größten Themen mit der größten Medienpräsenz, mit der größten Aufmerksamkeit. Ich sage immer, schreib irgendwie KI auf ein Produkt oder schreib drauf mehr Proteine und die Leute kaufen es, weil das beides so Schlagwörter sind, mit denen kriegt man die Menschen. Lass uns doch mal drauf gucken. Du hast dich ja sehr, sehr lange mit dem Thema beschäftigt. Gibt es denn heute schon Sachen, wo du sagst, Mensch, da ist die KI vielleicht schon besser als wir Menschen, und gibt es auf der anderen Seite vielleicht auch Dinge, wo du sagst, da liegen halt aktuell noch ganz klare Grenzen und da ist der, na, Hype will ich als Wort gar nicht benutzen, weil hat ja auch viele, viele positive Dinge und Hype verbindet man ja dann auch teilweise mit negativen Geschichten, aber du weißt, was ich fragen will und was sind da so deine Eindrücke zu?
Ja, sehr, sehr gerne. Das erste ist, künstliche Intelligenz ist ein Teilgebiet der Informatik, so wird es zumindest gesehen, und es geht darum, technische Systeme zu entwickeln. Es ist also Engineering. Es kommt heraus, ein technisches System, das für bestimmte Aufgaben konstruiert und spezialisiert wurde. Mein bildhafter Vergleich ist, um das besser zu verstehen, was ein Unterschied zwischen Mensch und künstlicher Intelligenz sein kann, ist, dass wir ein anderes technisches System schon vor längerer Zeit realisiert haben, wir Menschen, nämlich Bagger. Und die Baggerschaufel ist in einer gewissen Weise eine Nachbildung der menschlichen Hand. Wir können mit der menschlichen Hand in die Erde reinpacken und da rausheben und beiseite legen. Wir können am Sandstrand, machen die Kinder ja schon, mit der Hand in den Sand reingehen und Sandburgen bauen und so. Und der Bagger ist diese Funktion, die wir auch mit der Hand ausüben können, nachgebildet worden. So, wie sieht das aus? Der Bagger kann viel besser baggern als wir mit der menschlichen bloßen Hand. Aber der Bagger kann nicht stricken und der kann auch nicht andere Menschen streicheln. Ja? Der kann keine Blumen schneiden. Der kann nicht kochen mit seinen Händen. Ja? Das heißt also, wir müssen uns klar machen, jedes technische System wird realisiert, damit es eine bestimmte Funktion und Aufgabe besser erfüllt, als wir Menschen das ohne dieses technische System können. Und das trifft auch für die KI zu. Das heißt also, bestimmte Dinge kann ein KI-System auch heute schon und auch in der Vergangenheit besser als wir Menschen. Zum Beispiel in der heutigen Zeit massenhaft Daten zu nehmen und die sozusagen auch präsent zu haben und aus diesen massenhaften Daten Schlüsse zu ziehen oder Schlussfolgerungen zu entwickeln oder Zusammenfassungen zu machen oder Tendenzen daraus zu erkennen oder so etwas. Wir Menschen können das auch. Wir können auch viele Daten aufnehmen und daraus Schlüsse ziehen, wie die Welt sich in der Zukunft entwickelt. Aber überhaupt nicht so gut wie ein KI-System. Ja? Aber ein KI-System kann nicht mehr Lebenspartner werden. Also zumindest die heutigen KI-Systeme nicht. Und ich sage dann immer, wenn es darum gehen würde, ein technisches System zu realisieren, was möglichst ähnlich ist zu einem Menschen, dann würde ich als Ingenieur sagen, es gibt einen ganz einfachen Weg, Menschen super menschenähnliche Systeme zu machen, nämlich Kinder in die Welt setzen. Also wenn wir wirklich menschenähnliche Systeme haben wollen, dann lasst uns bitte Kinder in die Welt setzen und die sind uns Menschen sehr, sehr ähnlich. Ja, wenn man Eltern ist, dann merkt man auch, die sind einem manchmal auch ein bisschen fremd. Völlig normal, ja. Aber dafür muss ich nicht Computerchips zusammensetzen und auch keine Roboter bauen. Also menschenähnliche Systeme, das kriegen wir selber hin und zwar am besten, weil da ein paar Millionen Jahre Evolution dahinter stehen. Wir sind absolut optimiert für die Dinge, die für uns selber auch wichtig sind.
Das ist sehr, sehr cool, wie du das mit so zwei ganz, ganz einfachen Bildern ausgedrückt hast und damit jetzt auch so ein, zwei Fragen, die hier eigentlich noch drin gewesen wären, gleich mit abgefrühstückt hast, wie man so schön sagt, aber so echt fürs Verständnis nochmal ganz, ganz wertvoll gewesen. Das heißt, wenn wir jetzt auf die heutigen Modelle gucken, da geht es ja viel um diese Large Language Modelle, die uns da viel Arbeit aufnehmen, dann habe ich dich jetzt so verstanden, dass wir jetzt nicht Angst haben müssen, dass nächste Woche Dienstag die Rebellion der Maschinen kommt, dass wir aber auf der anderen Seite das auch nicht verteufeln sollten, weil wir da halt eine großartige Unterstützung an die Hand bekommen, die wir halt selber nur mit viel, viel Mühe nachempfinden können, indem wir halt 50.000 Bücher lesen, was die KI schon gemacht hat. Ist das so in diesem Spannungsfeld richtig oder würdest du da noch was anderes sehen?
Also das teile ich, aber wir müssen auch immer sehen, jedes technische System kann auch zum Schaden von Menschen eingesetzt werden. Ich kann auch mit einem Bagger losfahren in die Straße und lauter Autos beiseite rammen, die da am Straßenrand stehen.
Mhm.
Und dafür müssen wir dann bei den technischen Systemen Regeln entwickeln, unter welchen Bedingungen ist das technische System legal einsetzbar und wo darf es auf gar keinen Fall eingesetzt werden. Wir haben das verpasst in der Vergangenheit, als die Chinesen Schießpulver entwickelt haben und das in erster Linie benutzt haben, um Feuerwerke zu veranstalten und wir das benutzt haben, um dann Gewehre und Pistolen damit zu bauen und Geschosse auf andere Menschen zu schießen. Das heißt also, wir sind auch durchaus in der Lage, die Grenzen an technische Systeme zu spät zu setzen und haben dann große Probleme. Und wir müssen eben auch aufpassen bei der künstlichen Intelligenz, dass wir dort die Regeln klar setzen. Also eine ganz einfache Regel, wenn irgendein Text irgendwo publiziert wird, dann steht da dran, von Menschen geschrieben oder von KI generiert. Dass man das einfach klar macht. Das ist ein ganz einfaches Beispiel. Aber das geht auch weiter. Und mein ehemaliges Institut bei Fraunhofer, die haben sich mit anderen europäischen Forschungseinrichtungen zusammengetan, um eben ein Regelwerk zu entwickeln, das auch tatsächlich im EU-Parlament und in der EU-Kommission diskutiert wird und in Teilen auch schon in diesem Sinne verabschiedet wurde.
Und wir sehen das ja teilweise heute, du hattest jetzt die textgebende KI, aber auch wenn es um Bilder und Videos geht, gibt es ja so viele Manipulationsmöglichkeiten, die da halt großen Schaden anrichten können.
Genau, also das ist eben das, was wir gucken müssen, wo wir KI nicht eingesetzt sehen wollen und wie man das auch verhindern will. Denn natürlich diese Fakes bei allen Medien, also Texte, Bilder, Videos, das dient natürlich für die Leute, die diese Fakes erstellen, dazu, dass sie Einfluss nehmen auf andere Menschen, sie manipulieren in ihren Meinungen und oder, dass sie damit auch mehr Geld verdienen wollen, als wenn sie selber Texte schreiben und selber fotografieren oder selber Videos machen. Und das müssen wir einfach gucken, wie das geregelt werden kann. Das wird nicht einfach sein.
Auf jeden Fall. Und da wird auch noch viel, viel Arbeit drinstecken. Jetzt versuche ich mal so ein bisschen zu priorisieren. Ich könnte jetzt noch 64 Fragen über KI stellen und wir gucken, dass wir Lebenskunst in der zweiten Folge machen. Aber so ein bisschen Lebenskunst soll noch rein. Und trotzdem vielleicht noch zum Thema Training. Du hattest jetzt ja auch den Bagger, wie gesagt, als Beispiel für unsere menschliche Hand, die da verbessert wurde. Jetzt bei der Sprach-KI ist es ja häufig so, viele Datenmengen, die da reingegeben werden als Trainiermasse und daraus kommen dann Modelle, die uns bei bestimmten sprachgebundenen Aufgaben helfen. Würdest du denn sagen, dass man dieses Training einer KI schon mit dem menschlichen Lernen vergleichen kann? Und wenn du sagst, eher nicht, gibt es irgendwas, was wir als Mensch vielleicht auch übernehmen können, um bestimmte Vorteile zu haben?
Mein Eindruck, meine Überzeugung ist, dass menschliches Lernen in erster Linie über und mit unserem Körper geschieht und im sozialen Kontext mit anderen Menschen. Und die KI-Systeme sind von beiden Dingen total unabhängig. Also die KI-Systeme müssen nicht erst herausfinden, wie der Straßenverkehr funktioniert und erleben, dass Bäume wachsen und dass man Getreide ernten kann. Das ist vollkommen uninteressant für die KI. Und sie müssen auch nicht gucken, dass sie mit anderen Menschen gut zurechtkommen und wann sie genau wissen, dass sie einen anderen Menschen auch gerne zu einem Glas Bier einladen sollten. Ich meine, das muss ein KI-System alles überhaupt gar nicht lernen, sondern die konzentrieren sich, wie der Bagger auch, auf das Material, was gebaggert werden soll. Und im Falle der KI ist das einfach Datenmengen. Einfach jede Menge Daten in so großem Umfang, dass wir Menschen völlig überfordert wären, wenn wir dieses durcharbeiten wollten oder überhaupt nur uns aneignen wollten. Das ist die KI und das Lernen von also das Lernen, was wir Menschen haben, ist da vollkommen verschieden. Der Punkt ist allerdings der, dass aus der Hirnforschung bestimmte Erkenntnisse darüber, wie Neurone funktionieren, dass das in Teilaspekten dann auch in die Lernalgorithmen, in die KI-Systeme eingebaut wurde. Das heißt aber nicht, dass ein Lernsystem in der KI wie ein menschliches Gehirn funktioniert. Es sind einfach nur ein paar Mechanismen. Das ist genauso wie eine Kamera, ein bisschen wie ein Auge funktioniert, aber es ist kein Auge.
Also allein für diese Beispiele lohnt es sich schon, hier zu sein. Ich bin auch begeistert. Jetzt sag noch mal ganz kurz, den Vergleich habe ich komplett verstanden. Gäbe es irgendetwas, wo du denn dann sagst, dass das menschliche Lernen vielleicht noch einen Mehrwert kriegen kann, wenn man irgendwas von der KI übernimmt? Also ich würde mich jetzt nicht irgendwie hier in mein Arbeitszimmer einsperren, würde meiner Freundin sagen, wir sehen uns jetzt ein halbes Jahr nicht, die Jalousien runterziehen und gucken, dass ich isoliert lese. Aber gibt es irgendetwas, was man vielleicht mitnehmen kann?
Ja, also das ist, also weil ich denke, dass das Lernen von diesen KI-Systemen und von unserem Lernen, dass das fundamental verschieden ist. Also ein KI-System wird umso besser, je mehr Daten es hat. Wir Menschen werden immer besser, je mehr wir die relevanten Daten haben und daraus lernen. Also sozusagen der Selektionsmechanismus, der uns zu einem effektiven Lerner machen. Und es ist nicht die Datenmenge. Warum der Vorteil bei der großen Datenmenge ist, dass natürlich bei zufälligen Prozessen, also wie zum Beispiel Wetter oder so etwas, können wir ja nicht auf Jahre hinaus das Wetter vorhersagen, weil sich das also spontan sozusagen unvorhersehbar verändert. Bei diesen unvorhersehbaren Sachen ist es dann für die KI-Systeme leichter, Vorhersagen zu machen, weil sie einfach Massendaten verwenden können und dort in der Lage sind, Muster da drin zu erkennen. Das ist etwas, was wir nicht können, ja? Sondern wir können nur Daten aus der Vergangenheit nehmen und dann aber selektiv benutzen für zukünftige Entscheidungen. Also ja, KI-Systeme sind nützlich für bestimmte Dinge, wie jedes technische System, aber für das, was uns als Menschen wirklich ausmacht, die kopieren uns an der Stelle nicht, sondern dann würden die ja nur zu derselben Leistung kommen, wie wir in der Lage sind. Und wir wollen ja, dass sie in bestimmten Aspekten einfach besser sind als wir. Also müssen die auch anders agieren.
Ja, okay. Das heißt, wir nutzen sie lieber als Ergänzung, analog zur Baggerschaufel, das wird das Wort der heutigen Folge, und gucken, dass wir uns in den anderen Aspekten unsere menschliche Intelligenz auf jeden Fall erhalten. Dann vielen Dank an der Stelle. Jetzt, bevor wir uns gleich dem Thema Lebenskunst endlich widmen, noch eine provokante Frage, die das Ganze so ein bisschen andersrum denkt und so ein bisschen das Technische nochmal wieder hervorholt. Wenn wir es jetzt komplett umdrehen und du müsstest einen Menschen programmieren, um sein volles Potenzial zu entfalten. Was wären da so Prinzipien, die du ihm mitgeben würdest?
Ich hoffe, dass ich nie in die Verlegenheit komme, einen anderen Menschen zu programmieren. Tatsächlich aber als Vater, als Lehrer oder als Mitglied in einer sozialen Gruppe habe ich natürlich andere Menschen beeinflusst. Und da, wo es mir darum, also wenn ich was vermitteln möchte, dann liegt es mir in erster Linie daran, bei denen, die von mir lernen wollen, Aha-Effekte zu erzeugen. Das heißt, dass sie Erkenntnisse haben. Also nicht zwingend, dass sie das ABC lernen, das kleine 1x1 oder so, das sollen sie bei anderen machen, sondern dass sie verstehen, dass Mathematik ein gutes Tool ist, um die Welt zu modellieren in bestimmten Aspekten. Und diese Art von Aha-Effekten zu erzeugen, also die Art und Weise, wie man überhaupt dahin kommt, sein bisheriges Wissen, seine bisherigen Überzeugungen, Einstellungen zu hinterfragen und dann zu sagen, das, was ich jetzt hier erfahren habe, steht irgendwo im Widerspruch, scheinbar, zu dem, was ich bisher auch verstanden habe. Und jetzt habe ich es, es passt super gut, ich muss nur das, was ich bisher gedacht habe, ein bisschen verändern. Und schon passt es dann. Und man kommt dann weiter. Also das ist das, worum es mir geht. Ja, auch eine Anekdote, das weiß ich nur nicht, ob ich das verständlich rüberbringen kann. Ich habe Mathematik studiert und mein wichtigster Mathematikprofessor, Wilfried Brauer, hat irgendwann im Oberseminar gesagt, ich werde selber einen Vortrag halten, damit ihr lernt, wie ich mathematisch denke. Und er hat dann angefangen, seinen Vortrag zu halten, einen Tafelanschrieb gemacht und hat dann für irgendeine Behauptung einen Beweis angefangen. Und mitten in dem Beweis wusste er nicht mehr weiter. Der Trick ist, in der Mathematik versucht man bei solchen Beweisen deduktiv vorzugehen. Umgangssprachlich heißt das, du weißt nicht, was der nächste Schritt im Beweis ist. Du musst eigentlich schon den ganzen Beweis kennen, um zu wissen, was der nächste Schritt im Beweis ist. Okay, und Wilfried Brauer was lost. Er wusste nicht mehr den nächsten Schritt, rannte vor uns auf und ab und sagte, wie geht das jetzt weiter und so. Und wir hatten keine Ahnung. Und auf einmal sagt er, aha, lokal ist alles euklidisch. Ging zur Tafel, malte ein Koordinatensystem dorthin, malte eine stilisierte Lupe da dran und darin ein paar Geraden. Das machte er dann und da ging er zu seinem Beweis zurück und setzte fort. Das heißt also, der Aha-Effekt bei ihm war, es geht gar nicht darum, eine Formel dahin zu schreiben, ja, in diesem Sinne einen formalen Beweisschritt zu machen, sondern es geht darum, eine Intuition zu haben, worum es bei diesem mathematischen Satz tatsächlich geht. Ja, und sein Schwerpunkt war Differentialgeometrie, also das ist die Geometrie, die man braucht, um Satelliten ins Weltall zu schicken. Ja, und das war diese Vorstellung. Lokal ist alles euklidisch. Also ne, man nimmt eine kleine Umgebung und da ist alles, wie der Euklid das gesagt hat, dreidimensional, rechte Winkel zwischen den Achsen, eine Gerade ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten und so etwas. Das ist euklidisch. Also auf der Erdoberfläche hat man eine Rundung. Und das ist eben nicht euklidisch, sondern das sind die Großkreise, die die kürzesten Verbindungen zwischen zwei Punkten wählen. Das ist auch das, was die Fluggesellschaften benutzen, um möglichst kurze Strecken zwischen A und B mit dem Flugzeug zurückzulegen. Die fahren keine Gerade lang, sondern eben solche Kurven. So, und das ist eben wichtig, das zu verstehen, dass lokal, also wenn ich in der Stadt von, was weiß ich jetzt hier in Bonn, von der Annaberger Straße zum Klufterplatz gehe, da ist es euklidisch. Es ist eine gerade Bewegung, aber wenn ich von hier nach Tokio gehen will, dann ist es ein Großkreis, auf dem ich mich bewege. Ne? Und dieses Verständnis muss man haben und dann kann man Mathematik machen.
Ja. Und deswegen machen wir was mit Menschen
hauptsächlich. Da war ich nämlich dann mit meinem mathematischen Verständnis komplett raus. Fand es eine super spannende Exkursion, aber das war richtig mindblowing. Das war so, als wenn du mir jetzt was über die Satellitensysteme und das Weltall erzählst. Grundzüge verstehe ich. Sobald es da weiter reingeht, macht das bei mir nur noch Huff. Und trotzdem finde ich es jedes Mal spannend, davon was zu hören.
Absolut. Und jetzt können wir gleich in den Bereich der Lebenskunst wechseln. Aber tausend Dank. Dadurch ist ja auch nochmal deutlich geworden, dass die KI besser Sachverhalte verarbeiten kann, die sie geliefert kriegt. Aber die Intuition, die uns Menschen dann ja ausmacht, so diese Aha-Momente, dieses was ganz Neues Denken, das wird halt schwierig umzusetzen. Und deswegen KI als Baggerschaufel, ja. Rebellion der Maschinen nächste Woche Dienstag wahrscheinlich eher nein. Und jetzt lass uns gucken, bevor wir jetzt weiter, ich könnte noch 20 Fragen stellen, vielleicht bietet sich da ja auch die Chance für eine Folge 2. Aber Lirum Larum, Lebenskunst, David, jetzt darfst du auf jeden Fall wieder übernehmen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Wahnsinn, was ein Flash. Immer wieder diese Exkursion in doch so abstrakte Sachen. Und das erinnert mich immer an den Satz, den du mir mal gesagt hast. Künstliche Intelligenz ist ja eigentlich der falsche Titel, weil es hat ja gar nichts mit Intelligenz zu tun, sondern es ist ja ein programmierter Algorithmus von einer menschlichen Intelligenz gemacht, die ja keine eigene Intelligenz hat.
Ja, ja. Also die Bezeichnung Artificial Intelligence ist in den 50er Jahren geprägt worden als Provokation für dieses neu sich bildende Teilgebiet der Informatik. Das heißt also, das ist provokativ gemeint gewesen und wurde dann auch so verstanden als Provokation. Und das ist es bis heute. Aber künstliche Intelligenz heißt nicht, dass man künstlich intelligente Systeme macht, die genauso intelligent sind wie wir Menschen oder wo wir bei uns Menschen sagen, das ist Intelligenz beim Menschen.
Ja, vielen herzlichen Dank. Das finde ich doch ist nochmal ein guter Abschluss gewesen für unseren kleinen Blog in dem Ganzen zum Thema künstliche Intelligenz und was das mit Potenzialentwicklung und so zu tun haben könnte. Wir sind natürlich auch noch total gespannt, etwas über deine Themen und dein, ich würde jetzt einfach mal sagen, auch Herzensthema der letzten Jahre zu hören, nämlich das Thema Lebenskunst und deine Akademie, die du ja jetzt schon vor längerer Zeit gegründet hast und mittlerweile ja, glaube ich, sogar auch verschenkt hast, wenn man das so sagen darf oder so sagen kann, alles mit der großen Werthaltung eines Besseren gegenüber, finde ich genial. Nehmen uns doch damit mal kurz auf die Reise. Was verstehst du unter Lebenskunst? Und wenn wir dann über Lebenskunst sprechen, woran zeigt sich sowas im Alltag?
Nach meinem Verständnis ist Lebenskunst einfach die Kunst zu überleben. Und zwar in jeder Situation. Also nicht nur, wenn es einem gut geht, sondern wenn es auch einem schlecht geht, wenn die Umstände schwierig werden. Das ist der zentrale Punkt für mich bei der Lebenskunst. Aber es geht auch darum, in welcher Haltung man selber das Überleben dann sich selbst ermöglicht. Und die Haltung ist, dass man ausgeglichen sein sollte und zufrieden mit dem, wie die Situation tatsächlich im Augenblick ist. Es ist vergleichbar mit dem, was in der Stoa, also in dieser alten griechischen Philosophie, auch gesagt wird. Also Lebenskunst ist einfach die Befähigung in unserem Leben, wo wir ja nicht wirklich vorhersagen können, wie sich das in den nächsten Minuten oder Stunden, Tagen, Wochen, Monate, Jahre entwickelt. Das heißt also, wir können in diesem Sinne keine festgefügten Pläne haben. Es kann immer irgendetwas dazwischen kommen und schiefgehen, dass man damit eben auch zurechtkommt. Also das halte ich für den entscheidenden Punkt, wenn es um Lebenskunst geht.
Ja, sehr spannend, wo der Mensch ja auch vieles bis zu alles tut, um genau dem aus dem Weg zu gehen, diese Unsicherheit sicher zu machen, das Planungslose in irgendeinem Plan zu bringen. Wir haben ja in verschiedenen Folgen auch schon über so Sachen wie Gewohnheitspfade gesprochen, wie der Mensch und du als Gehirnforscher weißt es ja noch besser, wie der Mensch ja eigentlich gleiche Wiederholungen und gleichbleibende Tonusse und sowas liebt. Wie spannend dann auch, dass das dann auch aus demselben Hause, deinem Hause kommt, der sich mit künstlicher Intelligenz, also Programmen, die ganz klare Muster verfolgen und in ganz klaren Bahnen laufen, von jemandem, der sich viel mit Gehirnforschung beschäftigt und weiß, das menschliche Gehirn liebt ja so reduktionistische Ansätze, die Energie sparen und uns in ähnlichen Abläufen ja reagieren lassen, dann mit sowas wie, hey, nimm das Leben eigentlich genau so, wie es kommt, sei in den richtigen Momenten dankbar, wenn es gut läuft, und in denen, wo es schlecht läuft, steck nicht den Kopf in den Sand und gib auf, sondern finde einen Weg, trotzdem mit dieser Situation umzugehen. Super, super spannend. Wie wir ja auch wissen, sind ja viele Menschen im Kopf immer sehr, sehr aktiv, ohne auch mal wirklich innezuhalten. Was aus deiner Sicht fehlt ihnen, um wirklich in ihre eigene Kraft zu kommen?
Also gerade in der heutigen Zeit, stimme ich dir zu, sieht es so aus, als ob wir immer mehr uns nur auf die Prozesse verlassen, die wir sagen, dass die in unserem Kopf stattfinden. Umgekehrt würde ich sagen, wir machen immer weniger körperlich. Aber der Körper ist die Basis unseres Lebens. Also ohne den Körper kann der Kopf nichts anfangen. Unser Körper hat zwei Welten. Und zwar einmal eine Innenwelt, also das Gefühl, was ich über mich habe, wenn ich Kaffee trinke, wenn ich Hunger habe, wenn ich müde bin oder so etwas. Und die Außenwelt. Und zwei berühmte Forscher, Maturana, vor allen Dingen Humberto Maturana, die haben gesagt, dass die Schnittstelle zwischen diesem inneren Erleben und Körper und der Außenwelt ist unsere Haut. Das heißt also, alles, was von innen her bis an die Haut geht, das ist unser Innenleben. Und das, was von außen her kommt, das kommt auf die Haut. Und unsere Haut ist auch genauso organisiert, dass sie als diese Schnittstelle funktioniert. Das heißt, wir haben Sensorik in der Haut, die von außen her Signale aufnimmt. Also ob das Sonnenstrahlen sind oder Fausthieb, das ist egal. Wir haben die richtige Sensorik dafür. Oder aber von innen her, dass wir merken, der Bauch ist voll, ich muss aufs Klo oder so etwas, ne? Das geht auch in die Haut hinein und dann handeln wir entsprechend. Das heißt, was ich als ein Vergeben unserer Chancen ansehe heute, ist, dass wir uns nur auf die kopfbezogenen Prozesse beziehen und versuchen, die zu verbessern, aber nicht den Körper mit einbeziehen. Ja, es gibt neueste Studien, die sagen, dass man die eigene Lebenserwartung verlängern kann durch körperliche Aktivität. Und guess what? Was ist die beste körperliche Aktivität, um mit großer Sicherheit die Lebenserwartung zu verlängern, tanzen. Das heißt also nicht nur selber den Körper bewegen, sondern in der sozialen Interaktion mit einem oder anderen Menschen zu stehen, andere Menschen zu beobachten, zu sehen, wie werden die sich gleich im nächsten Moment bewegen? Wie kann ich meine Bewegungen anpassen oder wo kann ich die Führung übernehmen? Also so etwas. Und Tanzen ist das Mittel im Alter, um die Lebenserwartung zu verlängern und nicht einfach da zu sitzen und Videos zu gucken. Das funktioniert nicht.
Tägliches Kreuzworträtsel hält nicht so fit wie das gemeinschaftliche Tanzen. Das habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben und werde spätestens nächste Woche mit meiner lieben Partnerin mich in einem Tanzkurs einschreiben. Bei Tanzen muss ich als jemand, der in der Kindheit Aikido gemacht hat, auch an Aikido denken. Weil es gibt ja verschiedene andere Kampfsportarten wie Boxen, Kickboxen, Karate, die eher eine starre Abfolge haben, völlig wertungsfrei. Aber Aikido, wie ich das in Erinnerung habe, ist ja Energie nehmen und sie weiterleiten. Würde ich jetzt als Laie, der wirklich nur als Kind Aikido gemacht hat, das aber immer toll fand, das jetzt beschreiben, das hat doch auch eine Art von diesen Bewegungsabläufen. Ist es das vielleicht auch, weswegen du das bis heute so gerne und auch noch so viel in deinem Leben praktizierst, weil du da deinen Tanz des Lebens drinne gefunden hast?
In einer gewissen Weise ja. Also es gibt ein sehr, sehr schönes Buch auf Englisch. Der Titel ist Aikido, it's a lot like dancing. Also Aikido ist eine ganze Menge wie Tanzen. Und tatsächlich ist das so. Also ich muss auch dazu sagen, nur zur Klarstellung, Aikido und auch andere Kampfbewegungssysteme ist kein Kampfsport, sondern ist eine Kampfkunst. Das heißt also, es gibt beim Aikido keine Wettbewerbe. Man versucht nicht herauszufinden, dass zwei gegeneinander antreten und wer ist der bessere, stärkere, brutalere oder so etwas. Und ein Grundprinzip im Aikido für mich ist, dass wenn man in eine Situation hineingerät, wo es aggressiv wird, wo ein anderer Mensch aggressiv körperlich auf einen zukommt, dass man dieses nicht selber mit Aggression beantwortet, also nicht kämpft. Also Aikido ist eine Kampfkunst, wo es nicht darum geht, besser kämpfen zu lernen, sondern es geht darum, einen Kampf zu vermeiden oder meine Metapher ist, dass man eine aggressive Situation auflöst, wie eine starke Sonne den Morgennebel auflöst. Also er verschwindet einfach. Ja. Und da ist das physikalische Prinzip genau das, was du gerade gesagt hast, nämlich wenn jemand körperlich auf mich eindringt, also angreift, dass ich diese Angriffsenergie aufnehme und sie erst ein Stück mit begleite und dann gegen den Angreifer selber zurückschicke und diesen dadurch dahin bringe, dass er nicht mehr in der Lage ist, anzugreifen. Und ein wichtiger Aspekt dabei ist, dass man selber schaut, dass man nicht verletzt wird, klar, aber dass man auch schaut, dass der andere nicht verletzt wird. Das heißt also, die Techniken, die man beim Aikido lernt, kann man einen menschlichen Körper physisch kontrollieren, aber man kann den so kontrollieren, dass der andere keinen Schmerz und keine Verletzung erfährt, ja, und trotzdem bewegungsunfähig ist.
Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Also ich merke auch, immer wenn wir hier in einen von unseren Themenblöcken, die wir uns so schön rausgesucht haben, Jens und ich, ihr kennt uns, wir haben natürlich ein bisschen Vorarbeit geleistet. Sonst wäre es ja auch nicht denkenswert, wenn wir uns nicht einen roten Leitfaden gemacht hätten. Aber ich finde, bei jedem einzelnen Themenblock könnten wir einfach noch tiefer einsteigen. Und je mehr du sagst, desto mehr Fragen kommen, die ich noch gerne stellen würde. Damit wir aber in dem ganzen Rahmen bleiben und das Zeitliche auch nicht aus dem Auge verlieren und hier jetzt nicht die erste Podcast-Folge machen, die einfach 3 Stunden dauert oder man einen halben Tag braucht, um die anzuhören, wäre meine Frage zu dem Blog, bevor der Jens uns dann nochmal ein bisschen mit in die Zukunft und in Richtung von einem Abschluss nehmen kann, so wie er das ja auch immer liebend gerne macht, wäre, wie könnte man denn jetzt als aus der Sicht als Potenzialentwickler, was für einen Rat könntest du den Leuten da draußen geben, diese Beweglichkeit im Inneren, aber auch im Kopf kopfmäßigen beizubehalten, auch bis ins hohe Alter, um heute das neue Wort agil durchs Leben zu gehen, beweglich zu bleiben, weder im Kopf in starre Muster zu verfallen, noch körperlich aus dem, wie du uns das jetzt gerade dargelegt hast.
Ein Weg ist natürlich, an Bewegungssystemen teilzunehmen oder sich in den eigenen Alltag hinein zu integrieren, indem man einfach die Beweglichkeit in den eigenen Gelenken aufrechterhält, so weit wie das geht. Und da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Gymnastik gibt es, Yoga gibt es, Feldenkreis gibt es. Also ganz unterschiedliche Systeme. Und da sollte man sich irgendetwas davon aussuchen und das zu einer Gewohnheit machen, die Übungen davon entweder für sich alleine oder in einer Gemeinschaft oder sogar mit Partnern diese Bewegungen auszuführen. Also Tanzen würde ich zum Beispiel auch dazu zählen. Und das ist das Allerwichtigste. Dann finde ich aus den Kampfkünsten her die Erfahrung, es ist eigentlich gut, dass wenn du eine körperliche Bewegung startest, dass du im Prinzip in der Lage sein musst, diese körperliche Bewegung sofort zu stoppen und zurückzunehmen. Also Beispiel, du willst über die Straße gehen und du hast nicht aufgepasst und du fängst an, den Schritt vom Bürgersteig auf die Straße zu machen und dann siehst du doch aus dem Augenwinkel, wie ein Fahrradfahrer einen Meter neben dir angebraust kommt. Dann ist es keine gute Idee, den Schritt, den du angefangen hast, zu vollenden, weil dann knallt ihr zusammen. Ja? Sondern, dass du dann in der Lage sein musst, sofort, ohne nachzudenken, ohne zu urteilen, einfach den angefangenen Schritt zurückzunehmen. Ja? Nun kannst du aber nicht durch die Gegend gehen und stell dir vor, du läufst durch die Gegend und in jedem Augenblick willst du in der Lage sein, den Schritt zurückzunehmen. Dann kommst du nicht vorwärts. Ja? Also das ist die Herausforderung, dass du einfach normal gehen kannst oder zum Beispiel auch läufst und trotzdem in der Lage bist, ohne dass du dauernd deine Umgebung kontrollierend beobachtest, dann in der Lage sein wirst, physisch eine Bewegung zurückzunehmen. Man kann das trainieren, es dauert eine Weile, ein paar Jahre, aber dann kriegt man das einigermaßen hin. Ja? Und der nächste Punkt ist der, also Beweglichkeit, Zurücknehmen einer angefangenen Bewegung. Und die dritte Sache, die ich wichtig finde, auch körperlich, ist Atmung. Wenn wir atmen, wenn wir über Atmung sprechen, dann fangen die meisten Lehrer, wenn sie unterrichten und Atmung spielt eine Rolle, dann fangen die immer damit an, einatmen. Und ich sage immer, ausatmen. Zuerst ausatmen. Warum ausatmen? Weil die Muskulatur sich dann entspannt. Wenn die Muskulatur sich entspannt, dann ist die Muskulatur offen, eine ganz andere Bewegung durchzuführen, als die, mit der du angefangen hast. Wenn du einatmest, dann setzt du entweder die Bewegung fort oder du wirst steif. Also so und dann bist du fest. Ja, während wenn du ausatmest, relax, ja, und dann bist du offen. Und das heißt also, in kritischen Situationen ist es eine gute Idee, auszuatmen und dann erst einzuatmen. Und ich finde, dass diese körperlichen Aspekte eine gute Basis dafür bilden, für die kognitiven, intellektuellen Prozesse, die auch in unserem Gehirn stattfinden. Das heißt also, wenn ich mich selber körperlich in ein entspanntes Gefühl hineinbringe, dann entspannen auch meine Hirnprozesse. Nicht nur diejenigen, die mit meinem Körper zu tun haben, sondern auch diejenigen, die mit meiner Emotion zu tun haben, mit meinen Problemlösemechanismen und so weiter. Auch die entspannen sich dann. Das heißt also, ich kann mit meinem Körper eine Grundstimmung in meinem Gehirn erzeugen, die, wollen wir sagen, hilfreicher ist als eine andere Stimmung. Und eine entspannte Körperhaltung sorgt dafür, dass man besser nachdenken kann, dass man auch eher offene Stellen in den eigenen Problemlöseprozessen finden kann und so weiter.
Ja, Wahnsinn, weil tatsächlich hast du sogar die Kraft, in die Zukunft zu gucken, weil so Kleinigkeiten für den Alltag ist auch immer nochmal ein Part bei uns im Podcast und den hast du jetzt vorweggenommen, weil ich hätte jetzt heute mit einer Premiere angefangen. Das ist der erste Podcast, die erste Folge, wo wir nicht das schaffen, was wir uns vorgenommen haben. Aber das liegt gar nicht daran, dass wir irgendetwas falsch gemacht haben, sondern das liegt schlicht und ergreifend daran, dass uns die Dinge so unter den Nägeln gebrannt haben, dass wir jetzt bei vielen, vielen Themen noch stärker in die Tiefe gegangen sind. Und wir haben immer gesagt, dass das Schöne, wenn du selber einen Podcast machst, du machst ihn ungefähr so lang, wie du selber Bock hast, bei anderen Podcasts zuzuhören. Und bei uns ist das immer ungefähr eine Stunde. Und die haben wir jetzt heute auf jeden Fall schon gut erreicht. Und deswegen, ich finde die anderen Themen zu wichtig, als die jetzt so zwischen Tür und Angel, nur weil wir glauben, es tun zu müssen, noch mit abzuarbeiten, sondern hätte stattdessen gesagt, du kannst aber natürlich, wenn wir mit der Aufnahme durch sind, auch Nein sagen, dass wir uns irgendwann in 2026 vielleicht noch ein zweites Mal verabreden und nochmal bei einigen Themen weiter reingehen. Und wir kriegen schon von Thomas den Daumen hoch, das heißt, freut auf eine Folge Thomas Teil 2, weil dafür, wie gesagt, ist das Ganze zu spannend. Thomas, bevor wir in die Abmoderation gehen, möchten wir einmal Danke sagen für eine Baggerschaufel. Wir möchten auf jeden Fall Danke sagen für unsere Anmeldung beim Tanzkurs. Wir möchten Danke sagen für besondere Aha-Momente, die du uns heute auf jeden Fall geschenkt hast und besondere Gleichnisse und Bildnisse, die wir mit Sicherheit übernehmen werden. Und wir enden immer mit so einem kurzen Werbeblock und du wirst gleich sehen, ich ende immer mit einer besonders schlechten Verabschiedung zum Schluss. Möchtest du uns noch zum Abschluss etwas sagen, um das Ganze jetzt auch aus deiner Sicht final rund zu machen? Bevor wir mit der Abmoderation beginnen.
Jeder von uns sollte dankbar sein dafür, dass wir die Möglichkeit haben zu leben.
Okay, damit hast du unsere Abmoderation auf jeden Fall jetzt schon mal übertroffen. Ja, David, mach da mal was draus, bitte.
Also da gibt es doch nur noch zu sagen, Mic drop. Ich glaube, an der Stelle wurde wirklich alles gesagt. Eine bessere Zusammenfassung hätte man gar nicht liefern können. Thomas, an der Stelle, ich freue mich schon riesig auf Teil 2, weil, wie wir eben gemerkt haben und Jens ja schon treffend gesagt hat, wir hätten noch jede Menge Fragen zu jedem einzelnen Themenblock neben unserem roten Leitfaden entwerfen können, weil es einfach super spannend ist, jemanden mit so vielen unterschiedlichen Schwerpunkten in seinem Leben mit dem ins Gespräch zu kommen nach all den Jahren und der Lebenserfahrung, die er hat und allen Schlussfolgerungen, die er daraus zieht. Also in diesem Sinne, wir freuen uns schon auf Teil 2. Erstmal vielen, vielen herzlichen Dank heute für deine Zeit, die du dir genommen hast und uns geschenkt hast, um im Podcast Denkenswert, der Podcast mit Potenzial, überall, wo es Podcasts gibt, Werbeblock Haken dran, da die Zeit uns geschenkt und gewidmet zu haben. Also vielen, vielen herzlichen Dank nach Bonn an dich. Und ja, für mich, es war eine wundervolle Reise, heute wesentlich länger, als wir eigentlich gedacht haben. Jens hat dazu aber eben schon alles passend gesagt. Bei Dingen, an den Dingen, an denen man Spaß hat, hält man besonders lange fest. So war es heute auch wieder mal. Vielen herzlichen Dank an alle da draußen, an euch, an dich. Und Jens, mein Lieber, herzlichen Dank natürlich an dich. Liebe geht raus und wir wären nicht wir, wenn nicht unser klassischer Abschied und unser klassisches Ende käme. Insofern, the stage or the mic is yours.
Und ich ende heute ganz schlicht mit Grüßen vom Tschüsseldienst. Alles Liebe, alles Gute, bis die Tage.
Bis dahin, ciao.
Ciao.